Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, jetzt kommt mein Standardspruch. Auf die Folge heute freue ich mich ganz besonders. Das sage ich ja immer. Ist es auch immer wahr, aber ja, heute ist es ganz, ganz besonders. Ich habe heute jemanden zu Gast, den ich auch schon lange kenne, sehr, sehr schätze für die Art, die er hat, das, was er ausstrahlt, was er macht, wie er es macht. Und die meisten von euch werden ihn kennen. Es ist Ali Maloji, der sich auf LinkedIn als modernen Humanist bezeichnet. Und so gar nicht in diese gängigen, typischen Beschreibungen reinpasst, die sonst viele Leute mitbringen oder die ich auch selber habe. Ich sage immer, ich bin CEO von Embrace. Ne? Also du sagst, du bist moderner Humanist, das gefällt mir erstmal. Aber vor allen Dingen freue ich mich, dass du wieder hier im Podcast dabei bist und dass wir uns auch im Juni auf dem Festival sehen. Herzlich willkommen, lieber Ali.
Ich freue mich genauso wie das ganz erste Mal, als du mich damals eingeladen hast in einen Podcast. Da habe ich damals zu meinem Team gesagt, wow, das ist der Podcast und endlich kann ich dabei sein. Und ich habe mich heute genauso drauf gefreut, also sehr sogar. Danke dir für die Einladung.
Mega. Vielleicht bleiben wir mal kurz bei dem Thema moderner Humanist, also dein Selbstverständnis. Wir haben uns jetzt ungefähr so ein knappes Jahr nicht gesprochen oder gesehen, hatten natürlich jetzt gerade so ein kleines Vorabgespräch, uns einmal abgedatet. Was treibt dich gerade um? Was sind die Themen, die dich in diesen doch wilden Zeiten, kann man ja sagen, ökonomisch herausfordernd, politisch herausfordernd, Wandel überall, was beschäftigt dich gerade ganz besonders?
Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gerade eine Welt erleben, für die wir Menschen gemacht worden sind. Also es hört sich ganz komisch an, aber wenn du einen Ferrari baust, du baust keinen Ferrari, damit der in der 50er-Zone 40 km/h fährt. Den baust du für eine Rennstrecke. Und wir Menschen sind so unfassbare Wesen. Wir können so viel. Die Geschichte der Menschheit hat es bewiesen. Aber in den letzten Dekaden waren unsere größten Probleme, ob wir jetzt höhenverstellbare Tische haben oder nicht in der Arbeitswelt. Ob wir jetzt das per Du anbieten oder nicht. Also manche Leute sind seit Revolution, wenn du dann weiße Turnschuhe in den letzten 10 Jahren getragen hast. Und ich habe immer zu meiner Frau gesagt, irgendwie das Gefühl, wir stumpfen irgendwie ab, alle gemeinsam. Und dann hast du plötzlich diese Welt, die sehr wild ist. Ich möchte nichts beschönigen. Es gibt Themen, die vielen Angst machen, die auch mir Angst machen. Nur ich habe dieses Selbstverständnis, das ist jetzt die Zeit, wo wir Menschen endlich mal merken, was wir eigentlich können. Wir beginnen jetzt erst unseren Intellekt, unser Know-how, unsere Kollaborationsfähigkeit, die werden jetzt auf den Prüfstein gestellt und auch für was wir Haltung zeigen. Es war leicht in den letzten 10 Jahren über Diversity und Inclusion zu sprechen, aber was ist, wenn plötzlich die größte Weltmacht sagt, das ist Mist und Europa ist für uns quasi der erklärte Feind beim Thema Wokeness. Stehen wir dazu oder knicken wir ein? Und weil du es erwähnt hast, moderner Humanist, ich war in Berlin vor einem Jahr und da war eine Ausstellung von Salvador Dali. Und da war ich dort und ich wurde mitgenommen einfach. Und plötzlich habe ich mich total in diese Arbeit von Salvador Dali wirklich verliebt. Und dann stand plötzlich auf seinem Schild, er war moderner Humanist. Und die Leute, mit denen ich dort war, die drehen sich alle zu mir um und sagen, Ali, das bist du, ein moderner Humanist. Weil ich an dem Tag noch zu denen gesagt habe, ich habe keine Ahnung, wie ich mich auf einer Party vorstellen soll. Wenn mich die Leute fragen, ja, wer bist denn du, was machst denn du, kann ich zwar über meine ganzen Jobs sprechen, aber ich habe keinen Überbau. Dann haben die zu mir gesagt, du bist so ein moderner Humanist eigentlich. Dann haben wir gedacht, ah, cool, nehme ich. Ja, und so kam es dann dazu. Und ich glaube, dieses Thema Humanist sein, das wurde oft belächelt. Mensch sein, was heißt das? Nur dann kommt die KI um die Ecke, ist in vielen Dingen smarter als wir und jetzt schon schneller als wir. Und sie bringt uns plötzlich zu der Frage, wer sind wir eigentlich als Menschen? Und ich glaube, da Antworten geben zu können oder zumindest Menschen dazu zu bringen, die richtigen Fragen zu stellen, das ist gerade eine Sache, die mich unfassbar antreibt, die Menschen dazu zu bringen, die richtigen Antworten für sich selbst zu finden. Und wer die richtigen Antworten heute findet, der geht in die Selbstverantwortung. Also der sucht sich dann nicht mehr die Antworten bei anderen, sondern bei sich selbst. Und ich glaube, da müssen wir hin. Das beschäftigt mich, stimmt mich aber auch unfassbar positiv, weil ich eben sehe, wie viele Menschen plötzlich in die Selbstverantwortung gehen müssen und es auch tun.
Das ist ein zentraler Punkt. Ich habe mich da heute Morgen mit meiner Frau drüber unterhalten und wir haben gesagt, ich muss da ein bisschen ausholen, aber es ist vielleicht auch mal interessant, mal aus der Fragestellung sich zu nähern. Wir haben eine gemeinsame Bekannte, die schon in der ersten Amtszeit von Trump gesagt hat, der ist gut für diese Welt. Und ich habe dann zu der Bekannten immer gesagt, sag mal ganz ehrlich, meinst du das ernst? Ja. Und sie ist immer dabei geblieben. Und jetzt ist das keine Person, die wir dauernd sprechen. Mhm. Aber das hat mich sehr, sehr beschäftigt, weil ich von dieser Bekannten sonst unglaublich viel halte. Ich halte sie für weise eigentlich in vielerlei Hinsicht. Mhm. Aber den Punkt, den konnte ich nie nachvollziehen. So, jetzt saßen wir heute Morgen beim Frühstück. Ich habe dann gesagt, ich muss da dauernd drüber nachdenken, ne, bei dem, was gerade passiert. Und so langsam fällt bei mir ein Groschen. Also ohne diese harte Haltung, die dieser verrückte Trump da an den Tag legt, würden wir uns gar nicht bewegen. Und vielleicht ist es einfach die gleiche Analogie, wenn du als Mensch gezwungen wirst durch die äußeren Umstände, dein Verhalten anzupassen, dann steckst du erstmal in der Krise, aber nur dann bewegst du dich wirklich und wächst über dich selbst hinaus. Und wenn man das so rum betrachtet, und im Rückblick glaube ich fast, so hat sie es gemeint, ich muss sie unbedingt dazu sprechen, das treibt mich total, dann kann man eigentlich sagen, auf eine eigenartige Art und Weise, gut, dass das so ist, dass wir uns wirklich mal bewegen müssen aus unserer Komfortzone heraus. Ne? Wir haben es uns ja insgesamt schon recht gemütlich gemacht und das geht halt nicht mehr. Also wir müssen was tun. Das kannst du auf Gesellschaften beziehen, das kannst du auf Unternehmen beziehen, das kannst du auch auf Individuen beziehen. Da kamst du ja gerade her. Ne? Also du nickst gerade, offensichtlich denkst du da ähnlich drüber.
Es ist, ich weiß nicht, wie es aktuell bei euch ist im Unternehmen, aber wenn ich mit Unternehmen aktuell zu tun habe oder auch mit der Politik oder so, ich war jetzt letzte Woche in Berlin bei der Verleihung vom Fachkräftepreis Deutschland. Da sitze ich in der Fachjury für Hubertus Heil und da redest du dann auch mit unfassbar vielen Unternehmen. Und was die alle sagen ist, sie haben zum ersten Mal das Gefühl, alle sitzen im selben Boot. Das heißt, die eine Mitarbeiterin, die vielleicht Teilzeit arbeitet oder der Mitarbeiter, der Teilzeit arbeitet, der seine Sorgen zu Hause hat, sitzt plötzlich im selben Boot wie der CEO, weil über allen plötzlich eine neue Weltsituation herrscht. Und du kannst das gar nicht mehr unterteilen. Und es ist egal, ob du der Azubi bist oder ob du der alte Haudegen bist. Alle plötzlich reden über dieselben Themen der Veränderung der Welt. Und dann geben sie den Scheinwerfer auf sich selbst und sagen, wo ist meine Rolle darin? Und das wäre unmöglich von alleine entstanden, diese Entwicklungen, dass wir uns mal wirklich in die Selbsterfahrung auch begeben, wenn nicht im Außen diese Dinge gewesen wären. Und ich habe mir die letzten 10 Jahre immer gedacht, was muss denn noch alles passieren? Dass die Leute endlich mal die Ärmel hochkrempeln und Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft, für sich selbst, für ihre Emotionen, für die Beziehungsfähigkeiten, für Entwicklungen. Alle reden über Haltung, alle reden über Mut, aber du brauchst Haltung und Mut nur dann, wenn du mit dem Rücken quasi stehst zur Wand. Und ich habe immer zu meiner Frau gesagt, also ich glaube, die Dinge müssen heftiger werden, weil die Menschen haben immer gesagt, ja, warten wir mal ab, wird nicht so schlimm werden. Oder sie haben gleich von Anfang an das Schlimmste an die Wand gemalt. Und die Welt ist ambivalent. Und sie ist nicht wunderschön, sie ist nicht hässlich, sie ist beides zugleich und alles dazwischen. Und wir müssen halt lernen zu sagen, ja, es gibt Probleme, aber zur selben Zeit haben wir auch die Erlaubnis, mit der Familie zu singen, zu tanzen und Freude zu haben. Weil wo willst du sonst deine Energie herholen, um mit dieser Welt umzugehen? Und unsere Welt war auch unfassbar schlecht darin, einfach mal zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die wir jetzt nicht lösen werden können, sondern wir können uns nur dahin experimentieren. Und deshalb gehe ich durch diese Welt, mache mir genauso meine Gedanken und Sorgen. Ich habe 2 kleine Mädchen, die sind wirklich klein. Das heißt, wenn die erwachsen werden, sieht die Welt ganz anders aus. Und trotzdem glaube ich, dass das Einzige, was wirklich realistisch funktioniert, ist wirklich mit Mut nach vorne zu gehen, wissentlich, dass wir keine Ahnung haben, wie der Weg aussehen wird.
Das ist ein ganz gutes Stichwort. Also wir kommen gerade von der Weltpolitik, dem Zustand der Welt, eigentlich auf das, was wir am 25. und 26. Juni in Berlin besprechen wollen. Also das Festival hat das Motto diesmal Embrace Festival for a Brave New World. Und A Brave New World ist nicht unbedingt positiv konnotiert. Ja? Also das Buch malt Schreckensszenarien an die Wand. Als ich mir das überlegt habe, habe ich aber gedacht, genau das passiert gerade. Also die Idee dazu entstand ungefähr vor fast einem Jahr, also unmittelbar um das Festival letztes Jahr herum, gedacht, es wird alles immer unsicherer, die Politik. Wenn der Trump an die Macht kommt, ne, war er da noch nicht, aber war ja durchaus ein reales Szenario. Also die Überlegung, was wird wohl dann passieren und wo stehen wir da? Also ich konnte mir das natürlich nicht ausmalen. Aber meine Erwartungshaltung war, dass wir deutlich existenzieller diskutieren werden, als das im Sommer 2024 der Fall war. Da kam der Titel her und mir haben viele gesagt, das ist nicht gut, der ist zu negativ und so. Ich habe dann gesagt, das stimmt, der ist nicht positiv, aber wir wollen mit der Veranstaltung ja genau das brechen. Also es wird auf der Veranstaltung ja genau um Mut, Innovationsgeist, vorwärtsgewandtes Denken gehen und ich möchte eben Leute in den Vordergrund rücken, die diese Geisteshaltung transportieren. Also deswegen habe ich auch was gebrochen. Ich lade ungern zweimal Menschen ein hintereinander auf einer Mainstage, auch wenn ich sie noch so toll finde. Aber hier passte das einfach so gut mit dir. Ne? Das war relativ, du warst der allererste, den wir angesprochen haben, weil ich wusste, bei dem Titel passt es einfach gut. Und so haben wir das Line-up jetzt zusammengestellt, der HauptspeakerInnen, weil die alle auf ihre Art und Weise was dazu beitragen. Es geht um Haltung, es geht um Innovationskraft, es geht um mutig einen Weg finden, Transformation gehen auf unterschiedlichsten Ebenen. Und das möchte ich gerne vorantreiben. Ich möchte eigentlich einen Beitrag dazu leisten, dass, wenn die Leute davon weggehen, alle sagen, hey, geil, ich bin inspiriert worden. Ich habe irgendwas gefunden, was ich jetzt selber weitertreibe in meinem Unternehmen. Und natürlich mit einem starken Fokus auf Personalarbeit im weitesten Sinne. Wie schaust du da drauf? Was sind für dich so Themen, die da eine Rolle spielen? Haltung hattest du schon angesprochen.
Also eine Sache, die mir so gut gefallen hat bei dem Titel Brave New World, da habe ich mir auch gedacht, oh, da wird es definitiv Menschen geben, die sagen, lieber nicht den Titel hernehmen. Also wer das Buch gelesen hat, der sieht ganz viele Schreckensszenarien. Und wenn man sich jetzt gerade die USA ansieht und wie die über Technologie denken und in welche Richtung es geht, dann ist es so, oh wow, dieses Buch ist so eine Art Blaupause dafür. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Du kannst die Entscheidung treffen, hinzuschauen und sagen, okay, wir haben den Fall jetzt, wir wollen nicht, dass das eintritt, deshalb gehen wir genau in den Schmerz hinein. Wir gehen genau dorthin, wo wir eine Lösung auch finden können, wo wir das Licht suchen in dieser Dunkelheit. Oder wir weichen dem aus und sagen, nein, lieber nicht diesen Titel und das ist ganz schlimm. Ich glaube, in der Vergangenheit haben wir viel zu oft weggesehen von Dingen und haben gesagt, nee, ist nicht angenehm, schieben wir es weg. Das Endresultat war, wir haben so lange Dinge weggeschoben, die nicht schön waren, dass plötzlich eine AfD nach oben gekommen ist. Wir haben versucht, Dinge zu bekämpfen, anstatt hinzuschauen. Wir haben versucht, die Dinge schön zu reden und plötzlich stehen sie vor der Tür bei uns. Was ich aktuell erlebe und gerade in der Personalarbeit, gerade in der Führung ist, es kommt langsam wirklich an, dass die Ambivalenz wirklich da ist und dass man, egal was man in der Organisation aktuell versucht, es nicht mehr schönreden kann. Und das ist egal, ob du zu einer Landesregierung gehst, egal ob du zu einem Handelsunternehmen gehst in Deutschland, egal ob du zu einem Dachdeckerbetrieb gehst, irgendwie sitzen alle da und merken, dass du in der Personalarbeit plötzlich in die Persönlichkeitsentwicklung gehen musst. Ich war jetzt im Jänner bei einem deutschen Dachdeckerbetrieb mit 600 Personen. Und die haben 80 Azubis und die fahren einmal im Jahr mit den Azubis, ich war diesmal dabei, fahren die in die Berge und machen mit den Atemübungen, machen Yoga, machen mit den Eisbädern, machen mit denen Inner Work, lassen die Azubis ihre eigene Grabrede schreiben. Und dann sagst du zu dem Geschäftsführer, zum Henning, warum machst du das? Und er sagt, Ali, diese Welt, die wir heute haben, wir brauchen Persönlichkeiten am Arbeitsplatz, auch schon bei den Azubis, die starke Persönlichkeiten werden in dieser Welt und selber mit dieser Welt lernen umzugehen. Wenn ich nicht in die investiere, in ihre Persönlichkeitsentwicklung, habe ich zwar Menschen, die ihren Job brav machen, aber die kommen mit den Sorgen an den Arbeitsplatz. Am Ende des Tages steckt uns das alle an. Das ist sehr weit gedacht, das muss man schon sagen. Und das bei einem Dachdeckerbetrieb bitte, ja, nicht bei den Googles und Facebook und den Tech-Startups. Und was ich wirklich merke in den Organisationsabteilungen, und ich habe es dir im Vorgespräch kurz erzählt, ich bin jetzt nächstes Jahr an der Cambridge University im Sustainable Leadership-Bereich. Und die haben mich dort geholt, damit ich dort quasi die Leute unterrichte. Und ich habe gesagt, warum holt ihr mich zum Thema Sustainable Leadership? Gibt es ja ganz viele andere. Und dann haben sie gesagt, ja, zum einen ist es, weil ich in dem Bereich relativ viel mache und auch investiert bin und so. Aber sie haben gesagt, die merken, sie haben sehr viele Menschen in Organisationen, im HR-Management, im Leadership-Bereich, die zwar inhaltlich die Dinge lernen, aber dieses, wie gehe ich mit dem Leben um? Wie nehme ich das mit, gehe in meine Organisation hinein und schaffe es für mich, meinen Wirkungsbereich zu entdecken? Wie schaffe ich es bei Menschen, auch wenn nicht viele Ressourcen da sind, die Menschen so zu entwickeln, dass die Menschen immer mehr selbst die Antworten auch geben auf dieser Welt? Dass sie merken, sie sind nicht allein. Wie sorge ich für beziehungsfähige Netze in der Organisation? Das ist quasi dieses, wie gehe ich mit dem Leben um? Und dafür gibt es halt an den Unis keine Zeugnisnote. Und das sind Dinge, die die Menschen aktuell wirklich interessieren. Und ich habe letztens bei einer HR-Konferenz, bei einer eher kleinen, in so einer Runde, in so einer ganz kleinen Runde, in so einer Sparring-Runde, habe ich genau dieselbe Frage gehört wie auch bei einem Unternehmen aus Deutschland, aus dem Automobilbereich. Da war ich mit so 7 Führungskräften in einer kleinen Sparring-Runde und die haben in beiden Settings dieselbe Frage gestellt, und zwar: Reden wir eigentlich in den Unternehmen aktuell über die richtigen Dinge? Reden wir wirklich über die Themen, auf die es ankommt? Oder versuchen wir uns selbst irgendwie zu beschäftigen und denken uns, nee, irgendwann geht das vorbei, dieser Schrecken da draußen. Das heißt, die Unternehmen, die ich aktuell sehe, die HR-Abteilungen, die es wirklich verstanden haben, die versuchen wirklich mit dem Elan der Freude und der Energie wirklich in die Themen reinzugehen, die aktuell wirklich dazu beitragen, dass Dinge brechen könnten. Aber sie machen es halt mit einem positiven Mut. Also nicht mit Schwermut, sondern wir haben hier Probleme. Wir haben Generationen-Crashes, wir haben Ängste der Menschen, wir haben vielleicht Burnouts, wir haben vielleicht Depressionen, wir haben die Ängste, dass die KI kommt. Unsere Belegschaft hat Angst zu experimentieren und wir gehen in diese Ängste rein. Wir gehen in diese Themen rein, allerdings mit diesem, wir bekommen das hin, mit guter Energie, und die haben auch verstanden, du musst die innerhalb einer Organisation mittlerweile die Stimmungen managen. Du musst es schaffen, Energie und Stimmung zu managen, was früher Hokuspokus war. Und deshalb mag ich das ja, dass ihr eure Konferenz Festival nennt. Weil bei einem Festival kommen Menschen, die eigentlich gemeinsam irgendwo hingehen zum Tanzen, Singen, ich ziehe mir die nächste Band rein. Wir haben eine geile Zeit. Und das nehmen wir als Energie, um dann wieder im Alltag bestehen zu können. Und das sind Dinge, die ich aktuell überall erlebe. Und es ist, wie gesagt, es ist egal, ob es der Tischlerbetrieb um die Ecke ist oder der große Konzern ist. Das beschäftigt aktuell einfach alle. Ja. Genau. Und die davor investiert haben in Beziehungsfähigkeiten und das schon inkludiert hatten in ihre Ausbildungen zum Beispiel für ihre Leaders und so weiter, die können natürlich damit 1000-mal besser umgehen als die das halt jetzt erst entdecken.
Das erlebe ich auch auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite erlebe ich in vielen Organisationen auch eine Rolle rückwärts. Also wo auf einmal nur noch die Zahlenwelt zählt. Und nach meinem Dafürhalten muss ja beides gegeben sein. Ne? Du brauchst also einen entsprechenden kulturellen Rahmen in einer Organisation, der auch nicht sich alle 3 Monate je nach konjunktureller Lage verändert, sondern der halt gegeben ist, ja, wo man sich auf bestimmte Dinge verlassen kann. Und auf der anderen Seite sind Zahlen natürlich auch nicht egal. Also auch da muss man hinschauen und man muss als Führungskraft sicherlich manchmal auch schmerzhafte Entscheidungen treffen, auch dahin gehen, wo es wehtut. Also so verstehe ich deine Rede durchaus auch. Ja. Aber ich habe halt manchmal das Gefühl, dass entweder die Leute nur auf dieser Kulturthematik unterwegs sind oder nur auf der Zahlenthematik. Und für mich ist das ein Yin und Yang, das gehört doch beides zusammen.
Ja, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Die Menschen kommen noch aus einer Welt, die entweder schwarz oder weiß war, 0 oder 1, entweder oder. Und ich habe das letztes Jahr beim Embrace Festival gesagt, ich habe gesagt, wir gehen auf eine Welt zu, wo das sowohl als auch existiert. Diese Ambivalenz auszuhalten, ja, wir können Kultur entwickeln, wir müssen sie entwickeln, damit die Zahlen passen. Und wir müssen die Zahlen verdammt nochmal im Griff haben und dürfen sie nicht lax angehen, damit diese Kultur überhaupt einen Boden hat, wo sie überhaupt mal wachsen kann, weil am Anfang wird man da nicht sehen. Kulturentwicklung ist so hart, es ist so schwierig. Du musst lernen, mit Backlashes zu arbeiten, du musst lernen, nicht dir irgendwann zu denken, das bringt nichts. Das ist wie in der Entwicklung einer Beziehung, da gibt's Ups und Downs. Und auf die Zahlen zu blicken, ist unfassbar wichtig. Die Frage ist nur, was ist die Intention? Ich erlebe auch, dass es Organisationen gibt, die alles andere abdrehen, auf die Zahlen zurückgehen. Das ist eine Reaktion der Angst. Weil, wenn du Angst hast und du hast dich selbst mental nicht im Griff, hältst du dich an Dingen fest, die du irgendwie dir erklären kannst. Kultur kann man sich manchmal nicht erklären. Das sind Ergebnisse, die plötzlich passieren und du musst unfassbar viel Vertrauen in die Dinge haben. Und du musst auch hoffen, dass es Entwicklungen gibt. Du kannst aber natürlich auch in Krisenzeiten auf die Zahlen schauen und die Kultur im Blick haben, weil du wirklich mutig nach vorne gehst und du verstehst, okay, jetzt geht's darum, dass wir die Zahlen vielleicht noch mehr uns ansehen. Die sind verdammt wichtig, weil wenn die nicht passen, bricht alles andere zusammen. Aber wir machen es mit einer anderen Intention. Mit einer, okay, jetzt gehen wir mit schärferem Auge auf beide Dinge und stellen uns nochmal die Frage, was brauchen wir wirklich? Und die Menschen, die sich nur an den Zahlen festhalten, da ist halt ganz viel Angstgetriebenheit drinnen. Das muss man ganz klar sagen. Ich war bei einem CFO-Summit und dort war eine Diskussionsrunde und da hat Gott sei Dank ein sehr mutiger CFO gesagt, er merkt es ja auch, wenn die Menschen plötzlich sagen, nein, wir müssen jetzt nur mal auf die Zahlen schauen, dann ist da im Raum eigentlich Angst und Verzweiflung. Und die Menschen suchen den einen Strohhalm, den sie sich erklären können, an dem halten sie fest und verlieren leider den Fokus auf alle anderen Dinge, die eigentlich diese Zahlen ja auch nähren. Das heißt, Fokus auf Zahlen ist gut, die Frage ist nur, was ist die Intention dahinter? Und es ist immer schlecht, mit Angst zu agieren. Angst ist gut, um zu sehen, wir haben Handlungsbedarf. Aber Angst ist ein sehr schlechter Ratgeber für die Zukunft. Also wir kennen Unternehmen, die es einfach nicht mehr gibt, weil die irgendwann begonnen haben, nur mehr auf die Zahlen zu achten und daran zerbrochen sind. Während andere, die auf andere Fundamente auch geblickt haben, weitergekommen sind. Und ja, es ist immer die Intention zu hinterfragen, was ist wirklich der Treiber dahinter. Und ich habe heute mit einem CEO von einem großen Baukonzern gesprochen, der gesagt hat, bei ihnen gibt es mehrere Probleme, aber er hat ein paar Kollegen im Vorstand, die auch sagen, jetzt erst recht. Genau jetzt dürfen wir die Kulturthemen nicht abdrehen, weil was signalisieren wir denn der Organisation? Was signalisieren wir der Organisation? Es wird angepasst, die Dinge werden ein bisschen anders gemacht, aber dass dieser Herzschlag der Organisation nicht stirbt, auf das schauen sie zum Beispiel jetzt noch mehr, hat er gesagt.
Ja, das finde ich einen guten Ansatz, so voranzugehen und weiterzugehen. Ist es bei dir eigentlich so, wenn ich so mit dir spreche, habe ich allermeistens das Gefühl, dass du im Herzen ein totaler Optimist bist. Wenn man deine Biografie so ein bisschen kennt, dann erklärt sich daraus ja auch eine ganze Menge. Ne? Also ja. Du hast halt unglaublich viel geschafft, aus schwierigen Bedingungen kommt, so würde ich das mal zusammenfassen, so ganz High Level. Aber gibt es bei dir Momente, wo du an dieser Gesellschaft zweifelst? Oder ist das eigentlich eher nicht der Fall?
Also an der Gesellschaft zweifle ich niemals, weil dafür sehe ich einfach in meinem Job, in meinem Tun viel zu oft Menschen, die trotzdem tun, obwohl es genug Widerstände gibt. Und das kann in Unternehmen sein, das kann in Kindergärten sein. Letztens war ich in einer Volksschule, wo der Direktor mich geholt hat zu 10-jährigen Kindern und sagt, die Lehrer machen hier so viel Druck wegen Noten bei Leuten, die in der ersten Klasse Gymnasium Unterstufe sind. Ali, bitte sag den Kindern, dass die Schulnoten nicht wichtig sind im Leben. Wenn dir das der Direktor sagt, dann weißt du, du hast den Richtigen auf der Seite der Lösung der Zukunft. Ich sehe zu viele Organisationen, zu viele Unternehmen, zu viele Menschen in Rente, die tolle, gut Dinge tun. Deshalb kannst du es nicht über die Gesellschaft drüber legen, was mich schon manchmal an einen Punkt bringt, wo ich einfach wütend werde, ist, wenn Menschen, die von sich sagen, sie wollen Entscheidungen treffen, sie wollen Verantwortung haben, dann, wenn sie die Verantwortung haben, plötzlich komplett diese nicht wahrnehmen. Die reden über Entscheidungsfähigkeit, aber wenn es dann wirklich darum geht, starke Entscheidungen zu treffen, wo es auch vielleicht dazu führt, dass du in 4 Jahren den Job nicht mehr hast, sprich, manchmal in der Politik zum Beispiel, lieber dann dran denken, ob sie langfristig Karriere machen oder nicht. Und das sind die Dinge, die mich unfassbar wütend machen. Aber da kannst du nicht über die Gesellschaft rüberlegen. Und es gibt natürlich Phasen, wo ich nicht optimistisch bin, weil, also wer mich kennt von meinen Startups, die ich gegründet habe oder auch jetzt in unserem Unternehmen, in unserem Institut, ich bin eigentlich ziemlich knallhart. Wenn ich Dinge sehe, wo ich aus meiner Erfahrung weiß, das wird nichts, dann bin ich schon dafür, dass wir das abdrehen. Dann sage ich nicht, ach, holla die Waldfee, wird schon, nee. Aber ich bin halt jemand, ich gebe mich dem Leben ganz hin. Das heißt, wenn ich sehe, dass es eine Möglichkeit gibt, wenn mir die Zahlen, Daten, Fakten und viele Dinge einfach zeigen, es ist möglich, dann gehe ich halt dort all in. Und die Menschen sagen, dass ich optimistisch bin, das stimmt, wenn ich Lösungen sehe und ich weiß, dass es möglich ist, dann bin ich unfassbar optimistisch. Aber das geht ja nur, weil ich auch zu vielen Dingen Nein sage. Wir müssen ja lernen, Ja zu sagen zu den richtigen Dingen, und die meisten Menschen können gar keine Prioritäten setzen oder haben so viel um die Ohren, weil sie nicht wissen, zu was sie Ja sagen. Und ich bin halt jemand, ich sehe mir ganz genau die Dinge an, ich gebe mir sehr lange Zeit, aber wenn ich sehe, dass Dinge funktionieren und wenn ich sehe, dass gibt es Möglichkeiten, dann sind mir die Widerstände komplett egal. Die sind mir egal, über die kann man drüber steigen. Aber genauso gibt es unfassbar viele Dinge, wo ich einfach schon sehe, das wird nichts, da ist es verlorene Liebesmüh. Es ist besser, diese Dinge abzudrehen, anstatt sie halbherzig zu machen. Und manchmal sagen die Menschen zu mir, wow, du bist so hart. Und ich sage, nein, ich bin nicht hart, ich bin nur klar. Und je klarer du im Leben bist, umso mehr merkst du, dass Optimismus wirklich der einzige Weg ist, den du gehen kannst. Also ich weiß nicht, wann jemals Pessimismus
oder nicht an die Gesellschaft glauben oder nicht an Menschen glauben, uns jemals weitergebracht hat. Ich kenne keine Beispiele dafür, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin schon sehr wachsam. Also wenn ich die Entwicklungen sehe, diverse rechte Lager, wenn ich sehe, dass manche Menschen ihr Wording verändern, wie Menschen über die Welt plötzlich reden, was in den USA passiert, da rede ich nicht schön. Aber ich bin ja so, ich sehe das Leben als ein Spielfeld. Und wenn du auf einen Spielplatz gehst und die Rowdies und die ganzen Bullies tun sich zusammen in der Sandkiste und verdrängen alle, dann gehe ich lieber zu den anderen Spielplätzen, suche mir andere Menschen, die wollen, dass wir gemeinsam spielen, und wir formieren uns dort zu einer starken Bande, dass wir den Rowdies sagen, hey, hier ist die Grenze. Und so denke ich halt immer. Ich versuche dorthin zu gehen, wo Handlungsfähigkeit möglich ist, und solange das in der Welt noch möglich ist, bin ich ehrlich gesagt unfassbar optimistisch. Ja. Ich mache mir nur manchmal Sorgen, dass andere Menschen das so nicht sehen und sich zu sehr von der Negativität einfach anstecken lassen. Also der gefährlichste Virus unserer Welt ist, dass wir uns von den negativen Dingen wirklich anstecken lassen. Also deshalb sage ich den Menschen oft, leg mal dein Handy bitte weg, geh auf die Straße und schau, wie viele böse Menschen gibt's auf der Straße, die dir nach dem Leben trachten. Und du wirst merken, so viele sind es nicht. Die meisten Menschen wollen ein gutes Leben.
Ja, das ist Musik in meinen Ohren und führt uns auch zurück eigentlich zur Veranstaltung. Genau darum geht's ja, diese Erlebnisse zu schaffen, vielleicht auch für Leute, die gerade so ein bisschen in der beruflichen Krise stecken, zu sagen, ja, das ist jetzt in der Einzelfallbetrachtung vielleicht so, aber schau mal über den Tellerrand hinweg. Es gibt auch weitere Möglichkeiten und Ansatzpunkte, vielleicht auch Dinge umzusetzen. Man kann ja auch viel voneinander lernen, wenn gerade die sich versammeln, die innovative, gute Ideen haben. Dann kommt das jedem Einzelnen eigentlich zugute, so denke ich. Ja.
Ist so. Ist auch so.
Allerletzte Frage. Du hast jetzt schon so viel Inspirierendes von dir gegeben, wie immer, wenn man mit dir spricht. Satron hat ja diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Mal ganz persönlich gefragt, gab es irgendwas in letzter Zeit, was dich selbst inspiriert hat? Vielleicht ein Erlebnis mit deinen Töchtern oder ein Buch oder ein Gespräch, irgendwas?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich selbst ja unfassbar viel Inspirationen jeden Tag wahrnehme. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und was mich halt wirklich inspiriert hat, das habe ich eben vor kurz angesprochen, war dieser eine Dachdeckermeister, der entgegen aller Erwartungshaltungen einfach gesagt hat, wir müssen schauen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht und die investieren. Und dann stehst du neben dem und der muss das nicht tun. Kein Mensch erwartet das von dem, aber der investiert da unfassbar viel in die, der geht mit seinen Dachdeckermeistern, die so richtige Dachdeckertypen sind, fahrt er einmal im Jahr nach Lappland und macht mit denen dort im Eis die heftigsten Themen, damit die mal über ihr Leben nachdenken. Und dann hast du da gestandene Dachdeckermeister, die plötzlich weinen, weil sie sagen, sie merken, dass sie niemals ihr eigenes Leben gelebt haben. Und das hast du aber eben nicht bei den großen Googles und das Ganze, das ist dann noch beim Dachdeckermeister. Sowas inspiriert mich unfassbar. Und was mich auch sehr inspiriert ist, meine große Tochter wird jetzt 6 Jahre alt in den nächsten 1-2 Wochen. Und ich weiß nicht, wie das bei deinen Kindern war, aber die steht total auf Pferde.
Total.
Ja, also total, ja. Also es ist für sie das Um und Auf. Und dann natürlich sind wir mal im Sommer gemeinsam auf so einen Reiterhof gegangen und dann war sie auf so einem Pony und war wow. Und wir sitzen gestern zusammen und meine große Tochter, also große, ist 5 Jahre alt, wird 6 Jahre alt, sagt zu mir, Papa, weißt du, was ich mir wünsche? Und ich sage, ja, was denn? Und sie so, ich würde so gern mal auf einem Reiterhof arbeiten. Und meine Frau sieht sie an und sagt, ja, dann kannst du ja später mal machen. Sie so, ja, aber ich meine so richtig, mitarbeiten im Stall und am liebsten will ich auch dort wohnen. Und wir schauen sie an und sagen, ja, das kannst du ja machen. Sie so, wirklich? Das kann ich arbeiten? Das kann ich arbeiten? Und ich sage, mein Schatz, du kannst arbeiten, was du möchtest. Und dieses kleine Mädchen saß am Tisch und war so, danke, 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 danke. Ich freue mich so. Und heute früh wacht sie auf und sagt, Papa, ich muss mir genau überlegen, wo dieser Reiterhof ist, wo ich mal arbeiten möchte. Und dieses Kind hat so ein cooles Bild plötzlich von Arbeit, weil sie sich denkt, ich kann ja machen, was ich möchte. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin in die Inspiration. Wir sitzen doch alle, oder alle, die auch zum Festival kommen, die zwingt ja keiner, dass sie in dem Job sitzen. Und das wieder dieses Gestalterische zu sehen.
Ich weiß genau, wovon du redest. Das ist was mir ganz oft selber hilft, ne? Wenn man droht, in den Tunnel zu kommen, sich in dem Moment bewusst zu machen, das ist meine freie Entscheidung, was ich hier gerade mache. Das mache ich nicht, weil irgendwer das verlangt, sondern weil ich das will. Und genau. Wenn du dann erkennst, du bist der Regisseur deines eigenen Lebens, dann empfinde ich totale Freiheit in dem Moment. Ne? Also das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp.
Und das hat mich so inspiriert. Und wenn meine Frau nicht es schaffen, dass dieses Kind dieses Mindset beibehält, ich kann ja arbeiten, was ich möchte. Ich muss mich halt anstrengen. Also wir sagen unserer Tochter immer, egal was du möchtest, du musst üben, üben, üben und dich anstrengen. Ja, das haben wir hier schon mit 3 Jahren gesagt. Aber wenn du das plötzlich siehst, dann stehst du und denkst dir, hey, die sieht das Leben wirklich wie so ein Spielplatz. Hat einen Traum, will das unbedingt arbeiten und ich sag nur zu ihr, du kannst ja machen jederzeit, wenn du möchtest. Und für die ist das so der Game Changer in ihrem Denken. Sie braucht dafür keine Erlaubnis, sie kann es machen, wenn sie will. Und das hat mich unfassbar inspiriert. Ich habe heute, als ich ins Büro gekommen bin, hatte ich ein Telefonat mit jemandem aus meinem Team und habe gesagt, ist dir eigentlich bewusst, dass wir uns unsere Jobs selbst kreiert haben? Wie krass ist das eigentlich? Und ich glaube, dieses Mindset brauchen wir wieder. Die Schöpfer und die Schöpferin unseres Lebens zu werden, das ist leider wirklich so, das ist cheesy, aber redet mehr mit Kindern. Die sind so, die haben halt diese Barrieren noch nicht, die wir haben. Das ist wirklich gesund manchmal.
Also, das ist ein mega geiles Schlusswort. Ich könnte jetzt ewig weitermachen. Mir fallen sofort 3 Geschichten von meinen eigenen Kindern dazu ein, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ich freue mich, wenn wir den Dialog fortsetzen im Juni in Berlin und freue mich, dich da wieder persönlich zu sehen. Bin sehr, sehr happy, dass du dir Zeit nimmst und wünsche dir bis dahin ganz viel Spaß bei dem, was du tust.
Und Gero, darf ich dir ehrlich was sagen?
Gerne, klar.
Ich habe dich damals kennengelernt, als ich so ein kleiner Startup-Founder war aus Wien. Und wenn ich mir ansehe, wie du diese Arbeitswelt mitgeprägt hast, dass dein Team und du jetzt ein Festival in Berlin auf die Straße stellt, wo die Menschen hinkommen und sagen, hey, da möchte ich, brauche ich Inspiration. Ihr habt so vieles gemacht, was man nicht machen muss. Und ich weiß, dass du all diese Dinge nicht tust oder sagst, oh, dann haben wir später mehr Kunden. Natürlich zahlt es in euer Business ein. Ja, klar. Aber ich kenne dich jetzt seit über 10 Jahren und ich weiß, dass du die Dinge tust, weil du an sie glaubst. Und ich möchte dir danken, dass du es machst, weil die meisten Menschen, die in großen Strukturen sind, was ich erlebt habe, ist, die verlieren manchmal dieses Feuer in sich, dieses Licht, also sich Dinge umzuhängen, die vielleicht mehr Arbeit bedeuten, ja, aber allen was bringen. Und ich möchte mich wirklich von Herzen bei dir bedanken. Also wirklich.
Ja. Da kann ich jetzt wiederum nur Danke sagen. Also, lieber Ali, bis bald. Alles Gute.
Ciao, ciao.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.